Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Corona-bedingt abgesagt oder Corona-bedingt verschoben. Tja, das trifft im Moment auf so vieles zu, gerade wenn es um Veranstaltungen vor großem Publikum geht. Der Salzburger Stier, einer der bedeutendsten Kabarettpreise im deutschsprachigen Raum, der sollte aber auf jeden Fall vergeben werden, wenn auch Corona-bedingt in ziemlich reduzierter Form am vergangenen Freitag. Die Preisträger Sarah Bosetti aus Österreich, Florian Schäuber und aus der Schweiz Renato Kaiser waren zugeschaltet und nicht live auf der Bühne im Deutschlandfunk Kammermusiksaal. Dafür saß da ein etwas einsamer Bodo Wartke. Der Musikkabarettist sollte die Veranstaltung eigentlich eröffnen und hat stattdessen ein Streaming-Konzert gespielt. Das können Sie heute Abend und am kommenden Mittwoch hier im Deutschlandfunk hören, in zwei Teilen, jeweils ab 21.05 Uhr. Und vor dem Konzert am Freitag hatte ich die Gelegenheit, mit Bodo Wartke zu sprechen. Zunächst mal über die Erwartung an so ein Konzert ganz ohne Live-Publikum im Saal. Ist man da weniger nervös oder vielleicht sogar nervöser als sonst?
Das habe ich mich auch gefragt. Hinter mir liegen jetzt ja schon zwei Streaming-Konzerte. Und ich finde es tatsächlich immer schöner, meinen Beruf nicht völlig alleine auszuüben, sondern in Gegenwart von Mitmenschen. Und beim zweiten Streaming-Konzert waren einfach außer den Kameraleuten tatsächlich gar keine anderen Menschen da. Ich wusste aber, dass ganz viele Freunde von mir sich hinter der Kamera befinden und da halt mit ihren Familien auf dem Sofa Platz genommen haben. Und die habe ich mir einfach herbei imaginiert und meine Konzerte dann für diese Menschen, insbesondere für diese Menschen gesungen. Und das hat sich gut angefühlt. Also ich hatte erstaunlich
das
viel Spaß.
Ja, auch vorzustellen, wer sitzt da jetzt am Monitor?
Ja, ich wusste das ja ganz konkret von vielen Leuten. Und manche Stücke haben halt auch mit bestimmten Leuten was zu tun. Und da habe ich dann selber ganz verschmitzt gedacht, so haha, die werden ihr Lied wiedererkennen. So, also auch das waren für mich beglückende Konzerterlebnisse. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit den normalen Konzerten, nach denen ich mich nach wie vor sehr sehne. Aber überhaupt wieder auftreten zu können, wenn auch unter anderen Vorzeichen, hat mir ganz viel bedeutet.
Aber gerade beim Kabarett und gerade mit dem Wortwitz, der ganz oft da in ihren Texten steckt, da sind Sie ja eigentlich im Grunde darauf angewiesen, dass Sie auch ein bisschen Resonanz spüren von den Zuschauern, dass Sie merken, wie kommt das jetzt an und wie nehmen die das wahr, oder?
Auf jeden Fall. So, also mein hochgeschätzter Freund und Kollege Sebastian Krämer hat mal gesagt, das Publikum ist der beste Regisseur. Also man merkt, ob was witzig ist, tatsächlich erst, wenn man den Ernstfall probt. Also wenn man auf der Bühne steht vor Publikum und seine Pointen und Lieder das erste Mal auf die Leute loslässt. Und wenn sie lachen, ist das halt wirklich eine authentische Reaktion. Und dann weiß man, okay, so das funktioniert, das scheint lustig zu sein. So. Und gerade meine Darbietung lebt ja sehr von der Interaktion und vom Austausch mit den Leuten. Und das fehlt mir gerade sehr, auch bei der Gestaltung meines neuen Programms.
Das wollte ich gerade fragen. Also bei Wandelmut haben Sie im Grunde jetzt noch nicht so richtig diese Rückmeldung bekommen.
Nee, also die Tour hätte ja eigentlich jetzt erst losgehen sollen. Mhm. 60 Konzerte sind gestrichen. So, also ich wäre...
Oder verlegt auf Dezember und
genau.
Später dann?
Ja, also ab September hoffen wir, dass es dann vielleicht in eingeschränkter Form, aber überhaupt wieder möglich ist, aufzutreten. Also da werden auch gerade unterschiedliche Szenarien durchgespielt. Also ob es zum Beispiel auch früher schon möglich ist, an bestimmten Orten vor kleinerem Publikum, also das heißt in einen Saal, dann nur weniger Leute reinzulassen und dann aber die Show nicht einmal zu spielen, sondern viermal. So.
Und, das wäre für Sie aber auch in Ordnung.
Na klar, ich trete gerne auf und habe es jetzt ja auch lange nicht gemacht.
Ich frage jetzt auch deshalb, es wäre für Sie dann nicht skurril, vor maskierten Leuten aufzutreten?
Naja, also nicht skurriler als der Alltag, den wir gerade erleben. Man ist ja permanent von maskierten Menschen umgeben. So. Also ich glaube, das würde mich jetzt nicht mehr verwundern, als es das ohnehin schon tut. So, also ich sag mal, besser von lachenden maskierten Leuten umgeben zu sein, als von schlecht gelaunten.
Das ganz bestimmt. Und nochmal mit Blick auf Wandelmut, wenn Sie sagen, das Publikum ist im Grunde der beste Regisseur, fällt es Ihnen jetzt im Moment noch schwer, das einzuordnen, wo es hingeht mit dem Programm? Oder könnte sich daran auch noch was wandeln?
Ach ja, also das Programm setzt sich ja qua seines Titels eh schon mit Wandel auseinander, mit gesellschaftlichem Wandel, Klimawandel im Speziellen. Also auch Corona ist ja nicht das einzige Problem, was wir haben. Es ist natürlich momentan das Akuteste und auch das Drängendste. Aber die anderen sollten eben nicht ins Hintertreffen geraten. Was meine mein Repertoire tatsächlich inzwischen krisenbedingt bereichert, sind Lieder, die sich mit der akuten Situation auseinandersetzen. So, also es haben ja viele Kollegen und Kolleginnen Lieder und Stücke zum Thema geschrieben, auch zum Teil ja wirklich sehr, sehr witzige. Und dazu war ich lange gar nicht in der Lage. So, also ich war anfangs wie gelähmt, weil ich eben kein Ziel hatte, auf das ich zusteuern konnte. Also sonst bin ich in meinem Enthusiasmus und in meinem kreativen Schaffensdrang schwer zu bremsen, weil da ganz viel Vorfreude mit im Spiel ist. So, also immer, wenn ich eine Idee habe und einen Auftritt, der mir bevorsteht, denke ich, oh ja, super, dann schreibe ich das fertig und dann kann ich das da zum ersten Mal vorsingen. So, und jetzt wusste ich eben überhaupt nicht, kann ich jemals überhaupt irgendwo noch was vorsingen. Und solange das nicht klar war, wusste ich halt auch nicht, warum soll ich jetzt einen neuen Song schreiben. Hat ja sowieso keinen Sinn. Bis sich dann die erste Möglichkeit eines Streaming-Auftritts ergab in Berlin bei TV Noir. Und dann, zack, war ich sofort in der Lage, den Stift in die Hand zu nehmen und neue Songs zu schreiben.
Ja, Sie haben eben schon angesprochen, eben diese zwei Streaming-Auftritte, die Sie jetzt hatten. Einer davon bei TV Noir. Und da haben Sie, was Sie auch im Kammermusiksaal hier im Deutschlandfunk singen werden, als letztes Stück dann das Lied über Christian Drosten gesungen, den im Moment wohl bekanntesten Virologen in Deutschland. Warum singen Sie über Christian Drosten?
Naja, weil es mir mit dem so geht wie vielen Menschen, glaube ich, auch zurzeit. Also dem zuzuhören, finde ich sehr beruhigend und erhellend. So, also das Lied handelt mehr davon, wie es mir damit geht, als von Christian Drosten selbst. Mhm. So, also das, was
Ihre tägliche Konstante singen Sie.
Genau, wobei er ja inzwischen nur noch zweimal die Woche zu hören ist in seinem Podcast. Und das finde ich einfach sehr, also ich halte den halt, wie ich auch singe, ich halte ihn für sehr glaubwürdig und integer. So, also weil er auch sagt, wenn er was nicht weiß und wo seine Grenzen sind.
Christian Drosten selbst, habe ich in einem Podcast gehört, erzählt, dass Sie sich sogar über Ecken kennen, also eine gemeinsame Bekannte wohl haben.
Das ist richtig, ja. Eine Freundin von mir ist mit seiner Frau sehr gut befreundet.
Okay, also das war jetzt aber für Sie nicht der Grund zu sagen, so, darauf gucke ich jetzt mal.
Nee, aber also ich war natürlich sehr respektvoll, als ich dieses Lied schrieb, weil ich wusste aus einer früheren Podcast-Ausgabe von ihm, dass ihm das gar nicht so lieb ist, in der Öffentlichkeit zu stehen und falsch zitiert zu werden von den Medien. Also da hat er sich in einer Folge halt sehr deutlich zu geäußert. Und dann dachte ich, vielleicht tue ich ihm gar keinen Gefallen, wenn ich ihn jetzt ein Lied über ihn schreibe und im Grunde den Personenkult damit auch noch zusätzlich befeuere. Und dann habe ich halt glücklicherweise über meine Freundin mal so vorfühlen können. So, glaubst du, er fände das blöd oder es würde ihm gefallen? Und da sie ihn gut genug kennt, konnte sie mir eine Einschätzung geben und sagen, ja, ich glaube, das findet er ganz gut. Und so war es tatsächlich auch. Also er wurde in einer der letzten Podcast-Folgen direkt von der Moderatorin darauf angesprochen. Herr Drosten, wussten Sie übrigens und wie finden Sie das eigentlich?
Und er äußert sich wohlwollend. Und
er äußert sich wohlwollend. Er hat gesagt, so Piano Blues ist jetzt nicht so sein Musikstil, aber er findet das Lied gut. Und er findet mich technisch brillant.
Das ist auch ein schönes Lob, was
ja, das,
man gerne bekommt.
Das Kompliment
selbst wenn Herr Drosten selbst Gitarrenspieler ist, wie er dann erzählt.
Genau, genau.
Nun ist das so, wenn wir über TV Noir nochmal sprechen, das ist ja so eine Form, die jetzt gerade aktuell mit diesen Wohnzimmerkonzerten sowas ganz anderes probiert, eben in dieser Corona-Krise. Haben Sie das Gefühl, um nochmal bei dieser Krise zu bleiben, dass da gerade auch ganz viel kreatives Potenzial geweckt wird, dass da vielleicht bei aller Tragik oder aller Problematik auch eine Möglichkeit, eine Chance drin liegt?
Auf jeden Fall. Also das Schöne ist ja, dass Kultur momentan oder Live-Auftritte überhaupt stattfinden können. Also anders zwar, als wir es gewohnt sind und anders, als wir uns das wünschen, aber es findet eben nicht gar nicht statt. Sondern es gibt zum Glück inzwischen halt die Technik, die uns das erlaubt, Streaming-Konzerte zu machen. Ich habe oft darüber nachgedacht in letzter Zeit, wie wäre es, hätte uns das vor 20 Jahren erwischt? So, also wie wären wir dann damit umgegangen? So, da gab es ja das alles noch gar
zumindest
nicht.
Zumindest ohne Streaming.
Ja, und Videotelefonie und so. Also die Möglichkeit, übers Internet Sachen fortzusetzen, die man andernfalls im persönlichen Austausch gemacht hätte. So, und im Zuge dessen hören wir halt viel, Leute, gebt eure Kunst nicht gratis weg. Also macht das nicht umsonst, weil viele Kolleginnen und Kollegen wünschen sich natürlich stattzufinden und sagen dann, Freunde, hier, das könnt ihr euch umsonst angucken, wenn ihr wollt, aber auf freiwilliger Basis spenden. Und die Spendenbereitschaft ist tatsächlich immens. Also das war bei beiden Konzerten jetzt der Fall. Und wir verstehen uns ja als Solidargemeinschaft. Also was bei TV Noir rumkommt, wird unter allen Auftretenden und Produzierenden verteilt. So, und zu gleichen Teilen. Und das finde ich halt super. Und das finden die Leute eben auch super. Also da haben halt Leute dann auch wirklich für so eine Stunde Streaming-Konzert 50 Euro auf den Tisch gelegt. Und das ist ja nun sonst ein stolzer Preis für einen Auftritt, der eine Stunde dauert. Und da merke ich einfach viel Solidarität und viel Wertschätzung bei den Leuten. Und was es ihnen eben auch persönlich bedeutet. Also die Kommentare, die halt während den Sendungen geäußert wurden, waren ganz berührend und ganz entzückend.
Es heißt ja immer, in so einer Krise, da zeigt sich dann das Beste und das Schlechteste nochmal ganz besonders deutlich. Also da das Beste, so eine Solidarität zeigt sich dann auch da deutlich.
Mhm.
Um nochmal auch auf Ihre persönliche Kreativität zu kommen, Sie haben ja auch jetzt mit dem Couch-Kino-Kabarett, ich glaube, das ist neu auch jetzt in der Krise, oder? So eine Form, wie Sie noch Ihr Publikum erreichen können, oder?
Ja, also ich erzähle kurz, was es damit auf sich hat. Wir stellen, also es gibt von all meinen Konzerten und Theaterstücken ja ohnehin Bildmitschnitte, sei es in physischer Form auf DVD oder als Video on Demand, die man sich eben angucken kann, downloaden kann oder eben streamen kann gegen Bezahlung. So, und wir haben uns ohnehin vorgenommen, wir möchten den Leuten an bestimmten Tagen auch alte Programme von mir gratis präsentieren, so, also eben auch als Entgegenkommen unsererseits. Und das wird jetzt natürlich viel virulenter, mir fällt kein besseres Wort ein, weil das jetzt momentan der einzige Ort ist, an dem diese Programme stattfinden können. Also viele meiner alten Programme spiele ich tatsächlich ja auch noch, wenn man mich lässt. Und das geht eben gerade nicht. Und wenn man die sehen möchte, dann ist das halt jetzt eine Möglichkeit. Und da sage ich dann auch, Leute, das bieten wir euch gerne auch zwischendurch mal umsonst an.
Nochmal zurück zum Thema Wandelmut. Ich habe den Wortwitz eben schon angesprochen, der steckt ganz oft ja in Ihren Programmen, Noah war ein Archetyp und so weiter. Aber bei dem Programm habe ich mich gefragt, Sie haben es eben schon ein bisschen angerissen, wie viel Wandel steckt in unserer Zeit, auch abseits von Corona?
Also ja, gute Frage. Also es ist eine, mit der ich mich akut beschäftige, insoweit ich feststelle, dass bestimmte Lieder, die ich zu bestimmten Zeiten schrieb, jetzt auf einmal einen ganz anderen Beigeschmack bekommen, den sie vorher nicht hatten.
Welche zum Beispiel oder inwiefern?
So, ja, Schatz zum Beispiel ist das Lied, über das mich ganz viele Leute kennen, eine makabere, groteske darüber, wie ein Ehemann, der unter der Fuchtel seiner Ehefrau steht, sich dem Gedankenspiel hingibt, sie umzubringen, was er letztendlich aber doch nicht tut, weil er sich nicht traut und weil er eben so sehr unter ihrer Fuchtel steht. Und das alles kulminiert in den beiden Worten Ja, Schatz. Da können anscheinend viele Menschen was mit anfangen und andocken und sich sehr darüber amüsieren. Nur vor dem Hintergrund, dass wir in einer Zeit leben, in der 2018 in Deutschland jeden Tag ein Mann versucht hat, seine Frau umzubringen und alle drei Tage damit sogar Erfolg hatte, kriegt dieses Lied natürlich eine Akutheit und Realitätsnähe, die von mir so gar nicht beabsichtigt war, als ich das Lied schrieb, damals im Jahr 1998 im Alter von 21 Jahren. Also so weit habe ich gar nicht gedacht. Nun gab es eben damals auch schon Femizide und Leute, die halt ihre Ehepartner umgebracht haben, sei es Männer oder Frauen. Nur damals war das eben noch nicht so in den Medien und wurde eben nicht in so einer breiten Öffentlichkeit über Landesgrenzen hinweg diskutiert.
Aber
so.
Das heißt, da steckt auch viel Wandel in Ihnen oder der aus Ihnen herauskommt, dass Sie auf Dinge anders blicken, oder?
Ja, genau. Also ich würde so ein Lied zum Beispiel heute nicht mehr schreiben. Mhm. Und wenn, dann anders. Und meine Themen wandeln sich ja auch. Also früher war ich ja tatsächlich überwiegend lustig. Und jetzt schreibe ich ja ganz viele ernste Stücke, berührende Stücke, politische Stücke, gesellschaftskritische Stücke. Also, und nicht, weil ich es mir vorgenommen hätte, es hat sich einfach so ergeben. Ich sage immer, ich schreibe das Stück, was gerade dran ist, was mich gerade umtreibt und was raus will. Und das können lustige Lieder sein über was weiß ich oder eben traurige Lieder über Liebeskummer oder Lieder über Politik und Gesellschaft.
Wenn Sie das Politische ansprechen, weil das eben schon mal durchklang. Sie haben ein Lied über den Hambacher Wald gemacht. Sie sind auch aufgetreten bei Fridays for Future Protesten. Wie politisch sind Sie jenseits des Kabaretts oder ist das der Kabarettist, der da auftritt und sich zu Wort meldet?
Ja, also Gegenfrage. Muss Kabarett immer politisch sein? So, also ich war ja anfangs gar nicht politisch und habe mich trotzdem als Kabarettisten bezeichnet. Gleichzeitig ziehe ich meinen Hut vor den Kolleginnen und Kollegen der Politkabarett-Fraktion. Was ich an denen halt sehr bewundere, ist deren Informiertheit. Einfach wie Bescheid die wissen und wie scharfsinnig und pointiert die das zu komödiantisch zu verarbeiten verstehen. Bestes Beispiel Volker Pispers, so den ich sehr, sehr vermisse auf der Bühne, bei dem ich denke, oh Gott, wir brauchen ihn, wo ist er? Und da fehlt mir einfach der Durchblick, um sowas auch in dieser Bandbreite machen zu können. So, also ich bin halt punktuell informiert über die Themen, die mich jenseits der Kabarettbühne angehen und betreffen und beschäftigen, bei denen ich das Bedürfnis entwickle, ich möchte mich dazu äußern. Und jetzt nicht, weil ich Kabarettist bin, sondern einfach als Mensch. Also das ist auch ein Thema, was mich sonst umtreiben würde, selbst wenn ich dem keine kabarettistische Form verleihen würde. Das aber zu tun, hilft mir, um damit klarzukommen. Also mal salopp gesagt, die Scheiße in was Schönes verwandeln. So, das hilft mir, um eine gewisse Gelassenheit im Umgang damit zu finden. So, also, dass ich auch selber sagen kann, okay, ich habe meinem Unmut mal Ausdruck verliehen und zwar in der besten Art und Weise, die mir zur Verfügung steht.
Sind Sie aber eher Musiker oder eher Kabarettist dann?
Naja, beides. Ich versuche ja, das eine mit dem anderen zu verbinden. Also Sprache und Musik, also Sinn und Klang, Wort und Ton. Das interessiert mich eben beides sehr. So, also das eine braucht das andere streng genommen nicht. Beides ist sich eigentlich selbst genug. Aber der Zauber passiert, finde ich, wenn beides zeitgleich stattfindet. Denn also so ein Lied wie Nicht in meinem Namen, ein Lied über den Missbrauch von Religionen, vor dem ja nun leider keine Religion gefeit ist, das bekommt eine ganz andere Wucht, habe ich gemerkt, wenn ich das, was ich da sage, nicht nur sage, sondern singe. Denn das, was ich sage, ist tatsächlich hinlänglich bekannt. Das weiß eigentlich jeder. Nur in dem Moment, wo es gesungen ist und in Reimform, packt es die Leute einfach nochmal auf einer anderen Art und Weise, wie nur Musik es vermag.
Ein anderes Lied, Das falsche Pferd, da singen Sie viel im Konjunktiv. Wie schön es wäre, wenn man das denn auch alles voller Leidenschaft täte. Wie viel Leidenschaft ist da bei Ihnen?
Ich könnte diesen Beruf nicht ausüben, wenn ich dafür keine Leidenschaft hätte. So, also ich könnte mir auch keinen schöneren Beruf für mich vorstellen. Ich könnte mir andere Berufe durchaus für mich vorstellen, auch welche, die ich mit Sicherheit gerne ausüben würde.
Welche wären das?
Ich wäre Lehrer geworden. So, also ich
habe studiert, genau.
Genau, ich habe Musik auf Lehramt studiert, halt nicht fertig. Ich hätte mir auch vorstellen können, Arzt zu werden. Das stand für mich auch.
Das war Ihnen aus dem Elternhaus vorgegeben.
Sozusagen. Genau, ja. Ich habe halt einfach nur verschlusst, den Medizinertest zu machen, der damals noch obligatorisch gewesen wäre. Deswegen konnte ich so ein Studium erstmal nicht beginnen. War aber auf medizinischen Vorlesungen und auf medizinischen Seminaren aus Neugier. Denn ich hatte Zivildienst gemacht im OP eines Krankenhauses in Lübeck und habe halt gemerkt, das liegt mir total. Und alles, was ich da gelernt habe, weiß ich auch bis heute. So, also das hat mich sehr, sehr geprägt. Das war eine ganz wichtige Zeit für mich und es war auch sehr sinnstiftend. Und wäre mir die Kabarettkarriere nicht dazwischen gekommen, wäre ich jetzt vielleicht Pädagoge oder Arzt, wer weiß.
Aber möglicherweise wäre dann, wenn Sie Arzt oder Lehrer geworden wären, vielleicht auch die Situation für Sie im Moment eine andere. Ich würde noch gerne nochmal auf diese Corona-Krise und auf die Probleme, die es gerade für viele künstlerische Berufe jetzt im Moment gibt, zu sprechen kommen. Da gibt es eben keine richtige Absicherung oder für viele jedenfalls keine richtige Absicherung. Würden Sie sich wünschen, dass es da aus der Politik noch mehr Unterstützung gibt?
Auf jeden Fall. Also erstmal ziehe ich meinen Hut vor allen Menschen, die jetzt wirklich an vorderster Front systemrelevant ihre Arbeit machen und sich auch in gesundheitliche Gefahr begeben. So, also davon bin ich ja ein Stück weit verschont. Ich darf ja gerade nicht vor mein Publikum treten. Und fürs Publikum selbst wäre die Gefahr wahrscheinlich dann auch noch weitaus größer als für mich selbst. Also ich halte ja nun auf der Bühne zwangsläufig oft schon den gebotenen Mindestabstand ein. Aber die Leute, die im Publikum sich aufhalten, eben nicht. So, und also was Sie eben schon in einem anderen Zusammenhang gesagt haben, war ja, dass anhand der Krise zutage tritt, was eh schon da ist. So, also umso deutlicher wird es sichtbar. Also in der Verfassung der Leute. So, und das ist natürlich auf die gesamte Gesellschaft bezogen auch der Fall. Also jetzt, spätestens jetzt, wird klar, was wirklich wichtig ist und wo wir in der Vergangenheit nicht dran hätten sparen sollen und wo es jetzt fehlt. So, und dann stehen wir ja zum Glück noch im internationalen Vergleich relativ gut da. So, also es ist ja nicht gar kein Geld da, aber wie lange noch? Und es ist, da steht ja nun auch schon fest, nicht genug Geld da. So, also wir haben ein Problem und wer jetzt noch keins hat, wird eins kriegen. So, und da bilde ich keine Ausnahme. Mhm. Deswegen würde ich mir wünschen, klar, dass einfach mehr noch weiter lösungsorientiert gedacht wird und Dinge in die Tat umgesetzt werden. Also es mangelt ja nicht an Ideen. Ne? Also es wird ja diskutiert über das bedingungslose Grundeinkommen. Also wann, wenn nicht jetzt? Ich halte das zum Beispiel für eine sehr gute Idee. So, deswegen, lass uns gucken, was wir tun können und das tun.
Glauben Sie denn, dass die Kabarett-Kleinkunstszene vielleicht auch kleiner wird, dass es sich möglicherweise Leute nicht mehr leisten können, die vielleicht dann auch nicht, sie haben sich inzwischen einen Namen gemacht, aber die vielleicht noch nicht so bekannt sind und dass sie einfach die Möglichkeit gar nicht mehr haben, auf der Bühne zu stehen?
Hoffentlich nicht. Also es ist ein sehr schöner Beruf und jeder, der da steht, steht da nicht ohne Grund. Nicht, weil er muss, sondern weil er wirklich will und weil er brennt. So, und eben dafür. Und das trifft ja nicht nur auf unseren Beruf zu, es trifft auf ganz viele Berufe zu. Also in den Pflegeberufen ja auch ganz genauso. So. Und darum geht es tatsächlich ja auch in dem Lied Das falsche Pferd. Da plädiere ich ja genau dafür, seiner Leidenschaft zu folgen.
Mach das, worauf du richtig Lust hast.
Genau.
Du brennst,
ja. Und man tut damit eben nicht nur sich selbst, sondern allen einen Gefallen, was so auch fast ein Zitat aus dem Lied ist. Und wenn eben das nicht mehr geht, so, also das wäre wirklich schlimm.
Nun will ich nicht so hoffnungslos enden. Sie haben selbst Bodos Konzertkurier, wo Sie immer angeben und die Leute auf dem Laufenden halten, wann Sie wieder auf der Bühne stehen. Was glauben Sie, wann werden Sie da wieder sein?
Ja, also in altbekannter Form hoffentlich spätestens ab September. Das weiß halt momentan niemand so genau, aber das ist halt das Datum, mit dem in der Branche umgegangen wird. Also wir müssen ja von irgendwas ausgehen. Und planen damit. Es kann sein, dass sich das auch nochmal ändert. Es weiß ja keiner, was kommt. Kommt eine zweite Welle? Werden die Maßnahmen wieder verschärft? Werden sie weiter gelockert? Das handhaben die Bundesländer ja auch unterschiedlich. Also irgendwas wird passieren. So, wir versuchen für euch da zu sein in jeder möglichen und erdenklichen Form. Und das findet ja zum Teil eben auch jetzt schon statt. Also hoffen wir das Beste, nicht nur für meine Branche, sondern für uns alle.
Ich drücke Ihnen und der Branche die Daumen. Vielen Dank für das Gespräch, Bodo Wartke.
Sehr gerne.